Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit André Mumort. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die zeigt sich heute mal von ihrer gut gelaunten Seite. Die Minions sind nämlich zurück. Genau, die Minions begegnen uns heute in den Filmen der Woche. Aber auch im Münchner Gärtnertheater ging es heute ausgelassen zu. Da hatte nämlich Thomas Pigors neue Operette O O Amelio Premiere. Und die macht schon mal eine klare Ansage.
Hör auf mit deinem Kopf zu interpretieren. Lass dir deine Birne lieber durchmassieren.
Bei Fazit geht es natürlich um mehr als nur um Unterhaltung. Wir sprechen gleich mit dem Architekturkollektiv, das Deutschland im nächsten Jahr bei der Architekturbiennale in Venedig vertritt. Das rückt mit einem Stresstest der Hitze in unseren klimabelasteten Städten auf den Leib. Es wird immer heißer und nicht zuletzt in den Städten leiden die Menschen darunter. Mit diesem Problem wird sich nächstes Jahr auch die 19. Architekturbiennale in Venedig beschäftigen. Unter einem recht allgemein gehaltenen Motto: Intelligence Natural Artificial Collective. Also viele Schlagworte kommen da zusammen. Heute wurde bekannt gegeben, dass Deutschland hierfür einen Stresstest beisteuert. So hat sich eine Gruppe von Architektinnen und Architekten benannt, die sich mit Fragen von Bauklima und Gebäudetechnologie befassen. Ihr Konzept für den deutschen Pavillon hat überzeugt. Und zwei Stresstester sind jetzt bei uns in Fazit zu Gast. Elisabeth Endres, sie leitet das Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur an der TU Braunschweig. Und Daniele Santucci, er ist Professor für Gebäudetechnologie an der RWTH Aachen. Herzlich willkommen in unserer Fazitsendung und erstmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, heute war es vielerorts in Deutschland wieder sehr heiß, Temperaturen um die 30 Grad. Man hat den Eindruck, so langsam müssten die Menschen eigentlich verstanden haben, was die Klimaveränderungen für konkrete Folgen haben. Sie haben sich aber zur Aufgabe gesetzt, die Überhitzung von Städten und Natur bei der Biennale sinnlich erfahrbar zu machen. Was genau haben Sie denn da im Sinn?
Also uns war es eben wichtig, nicht mit dem Zeigefinger zu kommen und furchtbare Bilder zu zeigen, so viel dürfen wir vielleicht schon sagen, sondern aus unserer praktischen Tätigkeit und der Tätigkeit an der Universität eben auch, wo wir spüren, vielleicht ist es noch nicht nah genug an uns herangetreten und können wir es noch gar nicht genug spüren, um es zu begreifen, was los ist. Und wir spüren einfach auch, dass im Bauwesen es immer noch nicht schnell genug vorangeht oder auch die Prioritäten an der Stelle richtig gesetzt werden. Und so haben wir uns eben entschlossen zu sagen, wir bauen jetzt diesen Pavillon um zu einem Stressraum, der erfahrbar macht, zum einen, was uns vielleicht bevorsteht, aber auch auf der anderen Seite zeigt, was positive Beispiele bewirken können. Im Städtebau, in der Gebäudekubatur, aber auch natürlich in der Materialität.
Der Biennale ist in den letzten Ausgaben ja immer mal wieder vorgeworfen worden, dass sie allzu theoretische Konzepte ausstellt. Ihnen ist es also wichtig, dass Ihre Ideen sehr konkret was mit der Wirklichkeit der Menschen zu tun haben und sich dann hoffentlich auch bald entsprechend umsetzen lassen?
Ja, uns ist es sehr wichtig, basierend auf die Forschung und auf die Experimente, die wir in der Realität durchführen, dass Menschen mit ihren Gefühlen, mit ihrem Fühlen konfrontiert sind und dass sie dadurch diese Erfahrung und das Bewusstsein für dieses Thema erleben.
Sie haben schon gesagt, Sie können ja noch nicht zu viel verraten. Sie sind ja jetzt gerade auch erst sozusagen damit konfrontiert, das alles umsetzen zu müssen. Aber Ihr Konzept hat ja schon überzeugt. Was genau möchten Sie denn neben dieser Erfahrung von wahrscheinlich starker Hitze und den entsprechenden klimatischen Bedingungen den Besucherinnen und Besuchern da bieten, an Bauten vielleicht auch?
Also es wird auf jeden Fall darum gehen, auch Analogklimate aufzuzeigen. Wir wissen ja heute auch schon, was weltweit passieren wird. Also es geht jetzt auch nicht nur um den deutschen Kontext, sondern es geht eben auch darum zu zeigen, wie sich eine Stadt, die heute vielleicht Rom heißt, sich in Zukunft anfühlen kann und was uns auch in deutschen Städten eben blüht. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum zu zeigen, wie wir städtebaulich und mit architektonischen Gegebenheiten reagieren können und natürlich nicht zuletzt, was auch die Landschaft in der Stadt auf unseren Plätzen, an unseren Gebäuden, auf unseren Gebäuden für einen Beitrag leisten kann, wo aber auch vielleicht die Grenzen sind. Also das ist uns auch ganz wichtig, nicht zu zeigen, wir wissen, wie es geht, sondern aus dem Status quo und eben aus der Forschung heraus auch den Wissensstand zu visualisieren und erlebbar zu machen. Und da gehört eben Verschattung, Durchwindung, Oberflächenmaterialität, Speichermassen, all diese Themen dazu.
Wir hören das ja auch andauernd. Wir brauchen in den Städten zum Beispiel mehr Bäume, Entsiegelung. Da passiert auch schon einiges. Aber man hat ja den Eindruck, das ist alles eher im wahrsten Sinne des Wortes noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie schnell muss denn Ihrer Meinung nach gehandelt werden? Und was sind denn eigentlich die Konzepte, die wir brauchen, die Sie auch aus der Forschung heraus sozusagen anbieten können?
Es geht darum, schneller zu reagieren, absolut. Aber es geht auch darum, aufzuzeigen, welche Räume in der Stadt bessere Konditionen schon heute gewährleisten können. Was sehr wichtig ist, ist die Variation, die schon existiert, die innerhalb eigentlich relativ kleiner Räume in den Städten vorhanden ist. Es gibt große Unterschiede in den Städten. Das messen wir vor allen Dingen als sozusagen gefühlte Temperatur. Da spielt Schatten eine große Rolle, da spielt die Evapotranspiration eine große Rolle, die Verdunstung, ja, es gibt schon Maßnahmen, die in den Städten konkretisiert sind, die sehr gut funktionieren und die gute Konditionen schon heute gewährleisten können.
Aber so richtig stark umsetzen lässt sich das offensichtlich ja noch nicht, so dass es einen ganz besonders starken Effekt hat in den Innenstädten beispielsweise. Also ist das denn nicht immer noch in so einer Anfangsphase und muss da nicht die Dramatik eigentlich noch viel stärker betont werden? Und ist es auch das, was Sie in Venedig dann tun wollen, zu sagen, hier, das muss jetzt alles schneller gehen?
Wir wissen so viel, was wir heute schon umsetzen könnten und wo wir einfach, wir sind ja auch beide und alle vier aus dem Teamstresstest in der Praxis tätig. Und wir merken einfach, dass dieses Wissen aus der Forschung viel zu langsam und viel zu wenig und wir auf sehr viele Pferde setzen, die doch relativ überholt sind und wesentliche Aspekte immer noch als Randthemen diskutieren. Und von daher ist es sicherlich auch eine gewisse Kritik, die wir an dieser Stelle üben wollen, zu dem, wie heute Planung funktioniert und wo wir immer noch Prioritäten setzen.
Jetzt haben Sie sehr viel Aufmerksamkeit, die Ihnen zuteil wird, weil Sie Deutschland eben bei der Biennale vertreten in Venedig im nächsten Jahr. Haben Sie denn die Hoffnung, dass von dieser Ausstellung dann auch etwas ausgeht, was die Politik wahrnimmt und dann eben auch vielleicht schneller umsetzen wird, weil es dort diskutiert wird?
Ich glaube, dass das Thema des Klimawandels und der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Stadträume schon sehr stark im Diskurs ist und dass es ein präsentes Thema ist, absolut. Was ich mir erhoffe, ist, dass die Politik noch viel mehr investiert, was die Administrationen angeht, denn die Städte und die Akteurinnen der Stadtverwaltungen sind die, die diese Umsetzung auch vorantreiben und die sie tatsächlich konkretisieren. Und da braucht es sicherlich noch mehr Input von der Politik, damit das konsequent durchgezogen werden kann.
Elisabeth Endres und Daniele Santucci, ganz herzlichen Dank. Das detaillierte Ausstellungskonzept von Stresstest wird dann Anfang 2025 vorgestellt und die Architekturbiennale öffnet ihre Pforten in Venedig am 10. Mai. Amelio von Tschüssikowski, so lautet der Name der Hauptfigur, die an diesem Abend auf der Bühne des Münchner Gärtnerplatztheaters im Mittelpunkt gestanden hat. Und zwar in einer, wie es heißt, nagelneuen Operette von Musikkabarettist Thomas Pigor und dem Komponisten Konrad Kosilek. Oh, oh, Amelio. Es geht um den Travestiekünstler Amelio, der ein doppeltes Problem hat. Als Frau soll er im nächsten Tatort mitspielen und zugleich braucht ihn seine beste Freundin Freundin als Alibi-Mann, um sich eine Erbschaft zu ergaunern. Das klingt nach einem wilden Abend. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs hat ihn für uns besucht und kann uns jetzt davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Fuchs.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist denn das für ein Typ, dieser Amelio? Eher eine schrille Karikatur oder doch eine vielschichtige Bühnengestalt?
Ja, vielschichtig sind alle Figuren eigentlich an diesem Abend und zugleich auch total schrill. Das Gärtnerplatztheater steht unter dem Intendanten Josef E. Köpplinger, ja, wirklich für den Regenbogen, buchstäblich jetzt. Das heißt für die queere Oper, die queere Operette. Und das ist nun ein Paradebeispiel. Das fängt eben an mit der Hauptfigur, die ständig mal als Mann, mal als Frau auftaucht und auch zwischen diesen Geschlechtern sehr elegant changiert. Aber auch, dass es dann ja typischerweise fast klischeehaft die älteren Damen, die Matronen gibt, die dann eben für Unordnung sorgen, obwohl sie eigentlich für Ordnung sorgen wollen. Und es ist, um es vorwegzunehmen, ein Abend, der schon extrem auf die Pauke haut und extrem karlauerhaftig ist.
Na, es wurde auch angekündigt, es kommen im Stück neben diesen ganzen Geschlechterverirrungen zu allerhand Turbulenzen auf der Bühne, im Bett und sogar in der Kirche. Steckt in alledem denn dann doch irgendwie anarchisches oder gesellschaftskritisches Potenzial oder ist es vor allen Dingen die Gaudi?
Es ist schon die Gaudi und am Anfang kommt Thomas Pigor, der selber auch mitspielt, als die Mutter eben von diesem Amelio / Amelia und sagt, es gibt eine Triggerwarnung, was da heute alles passiert. Es wird durchaus auch, ja, kirchenkritisch kann man nicht sagen, weil hier gibt es die sogenannte marzo-wienisch-orthodoxe Kirche, die sich am Ende dann reformiert und wahrscheinlich sogar Schwulenhochzeiten zulassen wird, was sie vorher also nicht tut. Das zum Beispiel ist ein Element, was auftaucht. Es gibt einen sehr schmierigen Fernsehproduzenten, Herrn Prinz, der eindeutig hier gezeichnet ist von der Regisseurin Gabi Rothmüller als, ja, als ein Double von Oskar Röhler bzw. Oliver Masucci in dem Film Bad Director. Das ist fast 1:1. Also ein bisschen auch der Betrieb wird karikiert. Aber also der Einwand, den ich habe, ist tatsächlich, dass ich mir es ein bisschen schärfer von den Texten hätte vorstellen können und dass es manchmal doch so karlauerhaft nicht unter der Gürtellinie ist, sondern einfach neben der Gürtellinie ist, dass man sagt, auch vielleicht den einen oder anderen Spruch hätte man jetzt auch einfach mal sein lassen können. Aber unterhaltsam ist der Abend auf jeden Fall und auch viel bejubelt worden.
Das ist ja nicht Thomas Pigors erstes Musiktheaterwerk. Er hat auch schon Kästners Drei Männer im Schnee auf die Bühne gebracht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hört sich diese nagelneue Operette eigentlich an? Hören wir mal rein.
Komm und tanzt mit dem Krokodil. Kriegst du einen kleinen Finger? Komm und tanze mit dem Krokodil. Du bist nicht die erste dieser jungen Dinger, die sich rosa-rote Illusionen machen und plötzlich in der Wirklichkeit erwachen und schauen einem Krokodil in den Rachen.
Ja, Tanz mit dem Krokodil, für mich klingt das ja ziemlich nach Kurt Weill und Brecht, also Drei-Groschen-Oper-artig. Klassische Operettenmusik ist das jetzt eher nicht, oder?
Nein, das ist nur an wenigen Punkten, wo die Operette gleichsam zitiert oder karikiert wird, wo es dann eben diese auslahenden Phasen mal gibt und wo es bewusst eben diesen überzogenen Operettenschmelz gibt. Das Überzeugendste an dem Abend finde ich tatsächlich die Musik. Und das macht auch Andreas Patilla am Pult des Orchesters hier vom Gärtnerplatz wirklich sehr gut. Das hat etwas sehr Schmissiges. Das ist eben durchaus diese Brecht-Weil-Richtung. Das geht auch ganz leicht vielleicht ins amerikanische Musical hinein, aber das sind schmissige Nummern, da bleiben einem auch Melodien wirklich im Kopf und interessanterweise sind die Texte meistens wirklich bei den Songs dann deutlich besser, als wenn eben gesprochen wird. Das ist irgendwie eine ganz gute Koinzidenz und da sind auf jeden Fall auch Ohrwürmer, die bleiben werden, denke ich mal, auch beim Publikum, die ich jetzt auch noch im Kopf oder im Hirn, im Ohr habe, aber ich erspare es, da jetzt irgendwas nachzusingen oder nachzusummen. Aber also die Musik ist auf jeden Fall das Pfund an diesem Abend.
Und gibt es denn auch was fürs Auge zu sehen? Also bei so einer Produktion, wo es dann um Fernsehen geht und ums Entertainment und um Hochzeiten, wird da auch ein Spektakel fürs Auge geboten?
Das Irre ist, das findet ja auf der Studiobühne statt. Das ist ganz klar. Also man muss erstmal an verschiedenen, überwiegend Saaldienerinnen, wie man so schön im altertümlichen Operettensinne vielleicht sagt, muss man erstmal vorbei und dann kommt man in diese recht kleine, an diesen recht kleinen Spielort. Es gibt für die, die in den ersten Reihen sitzen, gibt es so kleine Tischchen wie im Kabarett mit Lampen und sogar mit einer Flasche Sekt aufs Haus und ein bisschen was zu knabbern. Und dahinter kann man in zwei Reihen dann auch noch sitzen und ist sehr nah an den Akteuren dran. Es gibt ein gigantisches großes A, man ahnt schon, dass es für Amelio/Amelia steht, das unterschiedlich bespielt und beleuchtet wird und die Auf- und Abtritte gehen aber tatsächlich dann zum Eingang rein und raus, beziehungsweise finden hinter diesem A statt. Es gibt ganz schnelle Wechsel, das ist handwerklich wirklich sehr, sehr gut gemacht und bietet dann schon einen großen Operetten-Flair und große Schauwerte, obwohl es eben dieser sehr begrenzte Spielort ist. Ich frage mich so ein bisschen, warum macht man das nicht im großen Haus, weil es in aller Aufführung im Moment sowieso ausverkauft. Das ist ja am Gärtnerplatz eh meistens so. Ich denke aber, dass das dann doch eine Form ist, eher für so einen kleineren Rahmen, für das Intimere, auch die Ansprache direkt ans Publikum, die es ein paar Mal dann auch gibt. Und das funktioniert auch an diesen Stellen, wo wirklich das Publikum integriert wird, dann finde ich auch sehr gut.
Klingt nach einem durchaus vergnüglichen Abend. Jörn Florian Fuchs, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts führte der Weg der bildenden Kunst direkt in die Moderne. Und auch Künstlerinnen gehörten ganz selbstverständlich zu dieser Bewegung. Frauen knüpften Netzwerke, halfen sich gegenseitig bei der Ausbildung und konnten von ihrer Kunst leben. Wir haben das bloß vergessen. In einem groß angelegten Forschungsprojekt hat das Frankfurter Städelmuseum die Geschichte der Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris aufgearbeitet. Die Sonderausstellung hat sich Stefanie Blumenbecker für uns angeschaut.
Die Ausstellungsräume im Frankfurter Städel wirken leicht und luftig. Auf zartem hellen Blau hängen Porträts, Akterstellungen, Landschaften. Gleich im ersten Raum sieht man Bilder von Elizabeth Nurse und Louise-Catherine Breslau. Mit lockerem Pinselstrich und in duftiger Farbe zeigen sie sich selbst malend an der Staffelei. Daneben Auftragsarbeiten der Pariser Gesellschaft. Impressionistisch erscheint die modisch gekleidete Frau mit rotem Hut, Gehrock und selbstbewusstem Blick. Angelehnt an die ornamentalen Linien des Symbolismus, eine Dame im Abendkleid aus gelber Seide vor einem chinesischen Paravent. Die Malerei ist technisch auf höchstem Niveau. Es sind Künstlerinnen, die, aus Deutschland stammend, in Paris gelernt haben, dort Ateliers hatten und immer wieder auch dahin zurückkehrten. Sie heißen Erna Auerbach, Eugenie Bandel, Mathilde Battenberg, Louise-Catherine Breslau, Marc Moll oder Ottilie Röderstein.
Sie waren viele, sie waren erfolgreich in ihrer Zeit, sie konnten von ihrer Kunst leben, sie waren höchst professionell und sie waren sehr aktiv dabei, sich Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, wo es einfach aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen für sie noch keinen Platz gab, man ihnen das noch verwehrt hat.
Sagt Eva Maria Höllerer, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Die meisten Kunsthochschulen blieben Frauen noch bis nach dem Ersten Weltkrieg verschlossen. Nur in Paris gab es Privatschulen und Ateliers, in denen Frauen aufgenommen wurden. An diesen Orten entstanden Netzwerke. Die Frauen taten sich zusammen und suchten Wege, um als Künstlerin überhaupt arbeiten zu können.
Die haben dann sich eben in Wohngemeinschaften zusammengefunden, haben meistens eine Art Lebenspartnerin gefunden, um eben dieses Diktum, dass man nicht alleine leben durfte, als Frau auch aufzulösen. Zu durchbrechen. Und die waren auch sehr langlebig, diese Lebensgemeinschaften. Das sind Teams, die ihr Leben miteinander gestalten, um ihren Weg als freischaffende Künstlerin auch bestreiten zu können. Denn sobald man als Frau geheiratet hatte, war man eigentlich sozusagen, es war der Sargnagel für die Karriere.
So Alexander Eiling, Kurator am Städelmuseum. Er betont auch die Unterschiede des Unterrichts in den Damenklassen.
Die wurden dort nur einmal in der Woche vom Lehrer korrigiert. Die Männer wurden öfter korrigiert, die Frauen weniger. Die Frauen zahlten auch meist das doppelte Schulgeld. Was aber half, war Gemeinschaft. Das war gemeinschaftliches Arbeiten, gemeinschaftlich den Alltag organisieren, sich gegenseitig auf Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam machen. Paris war eine Millionenmetropole. Da gab es immer irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht auch noch ein eigenes Fortkommen in der Kunst zu finden. Und davon erzählt eigentlich dieser Raum auch, der nur aus Frauen, aus Künstlerinnen besteht, die untereinander sehr gut miteinander bekannt und befreundet waren und ein dichtes Netzwerk untereinander geflochten haben.
In 7 Kapiteln erzählt die Ausstellung, wie Frauen sich neue Themen und Räume erschlossen haben. Sie wenden sich der bislang den Frauen verwehrten Bildhauerei zu. Neben einigen Mutter-Kind-Darstellungen finden sich auch die Cancan-Tänzerin der Pariser Cafés. Doch bleiben Komposition, Farben und Themen meist konventionell. Sie sind für den Kunstmarkt entstanden, brachten bares Geld. Salonmalerei, damals auf der Höhe der Zeit, dann aber für lange Zeit von der Kunstkritik geschmäht. Doch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts waren diese Frauen für ihre Kunst durchaus berühmt. Eva Maria Höllerer wendet sich noch einmal dem großen Gruppenporträt von Louise Catherine Breslau zu.
Das ist eines der frühesten Freundschaftsbilder, das nur Frauen zeigt. Es wurde prämiert, das macht sie schlagartig zu diesem Star, der sie dann später war. Und wenige Jahre später wurde das Gemälde dann vom Museum in Genf angekauft und befindet sich seither in deren Sammlung. Also Künstlerinnen wurden zwar weitaus seltener musealisiert, aber auch das gab's.
Die Ausstellung zeigt, es ist Zeit, den Blick zu weiten und auf das zu schauen, was jenseits des engen Avantgarde-Begriffes in der Kunst geschah.
Der Schauspieler George Clooney hat US-Präsident Joe Biden dazu aufgerufen, nicht erneut für das Amt zu kandidieren. In einem Gastbeitrag für die New York Times schreibt Clooney, er sei schon sein Leben lang Demokrat und schätze Biden sehr. Als Präsident habe er in den vergangenen Jahren viele Kämpfe gewonnen, doch den Kampf gegen die Zeit könne er nicht gewinnen. Aber Biden könne durch seinen Rückzug die Demokratie retten, so Clooney. Der Hollywood-Schauspieler und Produzent, der verschiedene Wahlkämpfe der Demokraten finanziell unterstützt hat, plädierte dafür, auf dem nächsten Parteitag andere geeignete Bewerberinnen und Bewerber anzuhören. Beim Filmfestival Locarno im August sind 5 deutsche oder mit deutscher Beteiligung realisierte Beiträge im Wettbewerb. So sind etwa Maren Eggert und Luise Heyer in Der Spatz im Kamin zu sehen und Helena Zengel in Transamazonia von der deutschen Regisseurin Pia Marais. Der aus München stammende Regisseur Christoph Hochhäusler, zuletzt erfolgreich mit dem auf der Berlinale ausgezeichneten Thriller Bis ans Ende der Nacht, präsentiert das Gangsterdrama Der Tod wird kommen. Insgesamt gehen 17 Filme aus aller Welt ins Rennen um den goldenen Leoparden. Der Deutsche Kulturrat lehnt jegliche Boykottaufrufe gegen jüdische Künstlerinnen und Künstler oder israelische Kultureinrichtungen ab. Die Einrichtung stelle sich außerdem gegen jede Form von Antisemitismus, so Geschäftsführer Zimmermann. Er sei erschüttert über die zunehmende Israelfeindschaft und die unerträglichen Übergriffe auf Jüdinnen und Juden in Deutschland. Anlass ist der heutige Tag der Solidarität mit Juden und Israel. Er geht zurück auf den 10. Juli 1945, als symbolisch jüdisches Leben nach Deutschland zurückkehrte. An diesem Tag wurde in Dresden zum ersten Mal nach dem Krieg das Theaterstück Nathan der Weise aufgeführt. Ein wertvolles Skizzenbuch des Malers Caspar David Friedrich geht nun doch in öffentlichen Besitz über. Zuvor war es für 1,8 Millionen Euro an einen Bieter im Ausland versteigert worden. Nun haben die Klassikstiftung Weimar, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz das Büchlein erworben. Mit Unterstützung verschiedener Förderer teilte die Kulturstiftung der Länder mit. Das sogenannte Karlsruher Skizzenbuch gehörte mehr als 200 Jahre einer Familie in Karlsruhe, daher der Name. Nur 6 von insgesamt wohl 20 dieser gebundenen Büchlein sind noch erhalten. Kurz vor der Versteigerung hatte die Berliner Kulturverwaltung es in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eintragen lassen. Damit bestand ein Ausfuhrverbot zum nicht genannten Käufer.
Wenn man heute an den Obersalzberg denkt, oberhalb von Berchtesgaden, dann fällt einem wohl vor allem eins ein. Hier hielt sich Adolf Hitler besonders gern auf. Der Ort war ein Machtzentrum des Nationalsozialismus. Die Erinnerung daran ist lebendig, noch, muss man vielleicht sagen. Heute ist an dem historischen Ort jedenfalls ein Positionspapier präsentiert worden. Ein Appell zum Umgang mit materiellen Zeugnissen aus der Zeit der NS-Diktatur in Bodendenkmalpflege und Archäologie. Aufgesetzt haben das länderübergreifend Fachleute des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in München, des österreichischen Bundesdenkmalamts in Wien und der Universität Wien. Zu ihnen gehört Claudia Theune vom Institut für Urgeschichte und historische Archäologie. Sie ist jetzt bei uns am Telefon zu Gast. Schön, dass Sie mit uns sprechen.
Schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass wir miteinander sprechen können.
Frau Theune, was ist denn der konkrete Anlass dafür, dass Sie heute mit Ihren Kolleginnen und Kollegen diesen Appell veröffentlicht haben?
Wir haben vor ziemlich genau 2 Jahren auf einer Tagung festgestellt, dass aus der Zeit des Nationalsozialismus, aus den Ausgrabungen, da wir sehr große Fundmassen haben, die teilweise auch in einem nicht sehr guten Erhaltungszustand sind und die in sehr großen Massen auftreten, gerade industriell gefertigte Objekte. Und es entstand der Gedanke, die Diskussion, ob man alles aufbewahrt und was man aufbewahrt und nach welchen Kriterien man aufbewahrt. Und da haben wir dann eine Arbeitsgruppe installiert und darüber verschiedentlich in den letzten 2 Jahren beraten. Und dieses Positionspapier ist nun herausgekommen.
Und an wen richtet sich denn dieses Papier? Man sollte ja eigentlich meinen, dass da Einigkeit herrscht. Aber von welcher Seite werden Ihnen denn da Steine in den Weg gelegt und warum?
Es werden uns keine Steine in den Weg gelegt, sowohl das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege als auch das Österreichische Bundesdenkmalamt betreiben diese Archäologie des Nationalsozialismus oder die Archäologie des 20. Jahrhunderts schon seit einiger Zeit. Aber es sollten länderübergreifenden Regelungen aufgestellt werden, wie man mit diesen Massenfunden umgeht, beziehungsweise mit diesen anderen Funden, die gegebenenfalls individuell modifiziert worden sind und wie wir auch gezielt manchen Tätern und sehr, sehr vielen Opfern zuweisen können.
Von welchen Zeugnissen sprechen wir denn da genau? Von Alltagsgegenständen, auch von Dokumenten? Wird da auch nach wie vor Neues gefunden oder geht es eigentlich wirklich um die Verwaltung dessen, was man schon gefunden hat im Laufe der Jahrzehnte?
Es wird ja weiterhin ausgegraben, häufig anlassbezogen, wenn eine Straße gebaut wird, wenn die Bahnen bauen oder wenn andere Bauvorhaben stattfinden, wird ja immer weiter ausgegraben und es werden sowohl Opferorte wie ehemalige Konzentrationslager, wie ehemalige Tötungsorte, dort wird ausgegraben, beziehungsweise auch Täterorte. Und wir waren heute am Obersalzberg, weil das ja mit Sicherheit ein Täterort ist. Und dort ist vor 4 Jahren ein Haus oder Teile eines Hauses ausgegraben worden, welches von einem Bombentreffer im April 1945 getroffen worden ist, in dem ein Angehöriger der SS-Leibstandarte von Adolf Hitler gelebt hat. Und dort haben wir tatsächlich den Haushalt, die Alltagsgegenstände, den Haushalt dieses SS-Mannes. Und auf der anderen Seite, wir haben das heute ein wenig gegenübergestellt, hatte ich Funde aus dem oberösterreichischen Tötungsort Hartheim, das zu den sogenannten NS-Euthanasieorten gehört, vorgestellt. Teilweise sind das die gleichen Objekte, ob es eine Zahnbürste ist, ob es ein Kamm ist, ob es Gefäße sind. Aber wir müssen diese Dinge ja jeweils in dem entsprechenden Kontext auch sehen und dann bewerten. Aber wir haben an diesen Orten auch sehr, sehr große, zum Beispiel Baumaterialien von den Orten selber. Bei den ehemaligen Zwangslagern haben wir sehr, sehr viel Stacheldraht, sehr viel Nägel, Türbeschläge und so weiter und so fort. Oder in Graz war eine Ausgrabung in einem Rüstungsbetrieb, wo sehr, sehr viele Gasmasken, industriell gefertigte, gleichartige Gasmasken gefunden worden sind. Und da besteht dann die Überlegung, was tun mit diesen industriell gefertigten Massenwaren.
Die Zeitzeugen sind ja auch bald nicht mehr da. Darauf haben Sie heute auch hingewiesen. Materielle Zeugnisse werden also immer wichtiger. Ist das auch Ihnen jetzt ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen?
Ja, das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen. In einigen der Gedenkstätten wird es schon praktiziert. Und wenn ich noch mal ein Beispiel aus Österreich geben darf, Hartheim, wo ich, wie gesagt, heute die Funde dabei hatte von der NS-Tötungsanstalt. Dort sind einige der Funde in Plexiglaskuben eingebracht, sodass man die Schüler, Schülerinnen, jungen Menschen, wer sonst dort an diesen Fortbildungen teilnimmt, diese Glaskuben in die Hand nehmen kann und dann tatsächlich die Dinge von allen Seiten sehr, sehr genau betrachten kann. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, als wenn die hinter Glas sind, hinter einer Vitrine. Also von daher wird es an vielen Orten oder manchen Orten schon praktiziert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man, ob das ein Kamm ist, eine Zahnbürste, ein Becher, oder auch der Stacheldraht, dass man sehr, sehr viel über die Strukturen des Nationalsozialismus, über Macht und Terror, über Opfer, über Ermordungen auch tatsächlich lernen kann. In Hartheim können wir manche Objekte tatsächlich auch den Opfern zuweisen. Also man kann auch Biografien der Opfer sich anschauen und dann dazu auch die Objekte zuordnen.
Was ist denn jetzt eine konkrete Forderung, die Sie stellen, damit Sie Ihre Arbeit so fortsetzen können, wie Sie sie auch fortführen wollen?
Eine Forderung eigentlich nicht, sondern nur ein Übereinkommen, dass wir sehr verantwortungsvoll mit den materiellen Zeugnissen der NS-Zeit umgehen und sehr, sehr viele Funde aufbewahren, die dieses Zeugnis und Erinnerungswert haben, aber dass wir uns bewusst sind, dass manche Dinge aussortiert werden müssen.
Claudia Theune vom Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie in Wien, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Hast du Angst vor dem Tod?
Nein. Ich habe allerdings Angst davor, allein zu sterben.
Das kenne ich. Ich habe auch Angst davor. Oh je. Aber das ist gut.
Ja, auf der Berlinale gehörte der iranische Film Ein kleines Stück vom Kuchen zu den Favoriten und wurde mit dem Fipreski-Preis der internationalen Filmkritik ausgezeichnet. Wir sprechen jetzt darüber mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Iranische Filmemacher, die Probleme mit der Zensur haben, zeigen ja oft sehr beeindruckende Filme, die den derzeitigen Alltag im Iran abbilden. Zur Berlinale durfte das Regieduo Maya Mokadam und Behtash Zaneah nicht anreisen. Was genau erzählen Sie uns denn in Ihrem aktuellen Film?
Nun kann man vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, das sind ja die beiden Regisseure, das Regieduo, was auch schon Ballade von der Weißen Kuh gemacht hat. Da ging es ja darum, dass eine Witwe ihren Mann verloren hat. Der wurde hingerichtet, weil er angeblich ein Mörder war und da war es ein Justizirrtum. Und schon in diesem Film sah man, wie mit Witwen, wie mit Frauen im Iran umgegangen wird, dass sie überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich noch ein neues Leben aufzubauen. Und auch hier in diesem neuen Film begegnen wir Mahin. Das ist eine 70-jährige, sehr couragierte Frau. Man trifft sie zuerst in einem Park und da setzt sie sich mit der Sittenpolizei auseinander, liefert sich mit denen so eine Art Verbalgefecht. Die wollen nämlich eine junge Frau gleich mit auf die Wache nehmen, die ihr Kopftuch nicht richtig trägt. Und dann später bleiben wir bei dieser Frau. Sie ist eine Witwe und sie lernt plötzlich Faramaz kennen, einen älteren Mann, der genauso einsam ist wie sie, und die beiden reden miteinander und sie lädt ihn sogar zu sich in die Wohnung ein, und damit beginnt dann eigentlich eine sehr zarte, sehr behutsam erzählte Geschichte einer gegenseitigen Zuneigung erst einmal. Und warum im Iran dieser Film nicht gefällt, wird schon anhand einer Nachbarin deutlich. Die spielt dann sozusagen das offizielle Zensur-Iran, weil die hat Männerstimmen gehört und klingelt gleich und spielt sogleich ein bisschen die Hauspolizei und will sich nur vergewissern, dass der Nachbarin da nicht unbedingt ein Mann in die Wohnung geraten ist.
Also eine ganz einfache Liebesgeschichte, die schon in gewisser Weise ein Tabu darstellt. Erzählt der Film diese Geschichte denn immer ganz realistisch, bodenständig in realistischen Bildern, oder verlässt er diese Ebene auch und wird mal rein poetisch?
Also er bleibt schon sehr auf dieser realistischen Ebene, aber ich finde, sie haben ein paar sehr schöne Ideen. Also sie überraschen den Zuschauer auch. Es gibt dann zum Beispiel eine Duschszene, die natürlich ganz anders ist als eine Duschszene in einem anderen Film. Die bleiben natürlich bekleidet, die duschen auch nicht gemeinsam, mehr möchte ich dazu nicht verraten. Aber es ist eine sehr andere und auch ziemlich unterhaltsame Szene. Und insofern ist das schon ein Film, der auch versucht, gute Bilder zu finden für seine Geschichte. Und es geht dann einfach um ganz banale Dinge. Sie kocht gerne, sie wollen gerne mal tanzen. Und ich habe das wirklich alles sehr gerne geschaut. Ich fand dann halt nur, dass so in den letzten paar Minuten wurde es mir dann ein bisschen zu vorhersehbar. Das war auch schon ein bisschen das Problem mit dem Film davor, dass sie auch den ein bisschen so überfrachtet hatten. Also diese Überraschung, die ich bis dahin hatte, die hat mir beim Ende gefehlt. Das macht aber nichts. Es ist trotzdem ein sehr schöner Film, der einem, auch wenn man noch nie im Iran war, so ein Gefühl gibt, was es so sein muss, da zu leben.
Mhm. Jetzt ein großer Sprung eigentlich, ein Film, der sicherlich ein Blockbuster auch in Deutschland werden wird. Es ist schon der vierte Animationsfilm aus der Ich-Unverbesserlich-Reihe. Im Mittelpunkt steht wie immer der Superschurke Gru, und der hat sich in diesem Teil der Reihe mit Erziehungsfragen herumzuschlagen.
Aber wir dürfen doch nicht lügen.
Du darfst es nicht als Lügen sehen. Sie ist einfach als streng geheim, so tun als ob. Ach, ist doch nur eine kleine Nordlüge.
Nö.
Agnes, als dein Vater gebe ich dir den Befehl zu lügen.
Nein.
Doch, lüge! Junge Dame, du bewegst dich auf ganz dünnem Eis. Nimm dir doch mal ein Beispiel an deiner Schwester Edith. Die lügt von morgens bis abends.
Tu ich gar nicht.
Na, Das war schon wieder gelogen. Meisterhaft gelogen, muss ich sagen.
Also der vierte Teil von Despicable Me, ich unverbesserlich. Da würde man ja meinen, das Erfolgsrezept hat sich vielleicht schon ein bisschen abgenutzt. Oder macht es immer noch Spaß?
Spaß macht es sowieso. Man muss ja auch nicht davon ausgehen, dass alle die drei Teile davor gesehen haben. Das ist ja immer so ein bisschen die Kunst, wenn ich Fortsetzungen drehe. Einerseits muss ich die bedienen, die schon alle drei davor gesehen haben. Andererseits muss ich auch davon ausgehen, kennt nicht unbedingt jeder alle drei Filme. Und da ist natürlich ein bisschen Kult dabei. Ich habe den Film als Preview am Wochenende gesehen, im Berliner Zoopalast, im großen Kino. Das ist wenig deshalb, weil ich wirklich die Altersmischung gesehen habe. Also da kamen Familien, da kamen aber auch junge Erwachsene, wirklich nur zu zweit, die den Film sehen wollten. Also es ging wirklich durch alle Altersgruppen durch. Und das ist ja das, was die amerikanischen Animationsfilme teilweise ganz gut verstehen, verschiedene Generationen anzusprechen. Die Kinder mögen eine gewisse Ebene, die mehr so die klamaukige ist. Die Erwachsenen haben dann teilweise Spaß an einem gewissen Wort- oder Bildwitz. Die Geschichte hier ist eher nebensächlich. Es geht darum, dass aus diesem Superschurken Gru eigentlich ein mehr oder weniger braver Familienvater geworden ist, der sogar hilft, Verbrecher aufzuspüren, und er muss dann ins Zeugenschutzprogramm. Und die Minions, das sind diese kleinen, süßen Gestalten, die ihm immer so ein bisschen helfen. Fünf davon werden als Superhelden ausgebildet, die werden gentechnisch auch manipuliert, sodass wir auch hier ein bisschen mit diesem Superschurken-Genre spielen. Und Gru, wie gesagt, ist im Zeugenschutzprogramm und droht aufzufliegen, und dann dreht er halt doch nochmal ein Ding, weil er von einer kleinen Nachbarin erpresst wird.
Aber die Minions sind im Grunde genommen die, auf die sich alle einigen können, auch generationsübergreifend. Das sind die, die wahrscheinlich doch wieder den Film für sich im Grunde genommen vereinnahmen.
Das sind auf jeden Fall die witzigsten Szenen, weil die ja nur Quatsch machen, weil die so einen leicht anarchistischen Touch haben. Früher haben die ja nur Spanisch geredet. Ich glaube, diesmal reden die so ziemlich alles, von Japanisch über Spanisch, ein bisschen Deutsch ist, glaube ich, auch dabei. Also das macht schon Spaß, die zu sehen. Und wenn die dann zum Beispiel einer dieser super Minions, der jetzt so eine super Pistole hat und alles zerschießen kann, und dann schießt er einfach mal Löcher in den Käse, sowas macht einfach Spaß. Sowas sieht man eben gerne. Wie gesagt, die Story ist ein bisschen überschaubar und es ist mehr so ein bisschen Stückwerk. Es gibt immer mal nette Ideen, es ist immer mal gut für einen Lacher. Was diesem Film fehlt beispielsweise, das ist das, was einige Pixar-Filme haben. Also er spielt zum Beispiel sehr auf die Unbestechlichen an, auch auf die Unbestechlichen Teil 2. Aber ich finde immer, bei vielen Pixar-Filmen ist da noch eine andere Ebene drin, auch so eine gesellschaftliche Ebene.
Und das Emotionale vielleicht auch ein bisschen, dass die Figuren doch noch eine Vertiefung bekommen, das scheint mir hier nicht unbedingt angelegt zu sein, oder?
Das ist genau mein Punkt. Es ist eben so eine tiefere Ebene einfach nicht da. Das ist Unterhaltung pur, das ist auch in Ordnung so, das ist gut gemachtes Popcorn-Kino für die ganze Familie, das muss auch sein im Kino, das macht Spaß. Aber das ist eben auch ein Film, da kann auch 5 und 6 kommen, weil man muss nicht unbedingt auf 1, 2, 3, 4 wieder aufbauen.
Aber amüsieren kann man sich auf jeden Fall. Also ein kleines Stück vom Kuchen, ein sensibles Drama aus dem Iran und dann knallige Komik mit den Minions. Beides ab morgen in den deutschen Kinos. Jörg Taschmann, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Gregor Sander schaut bei uns in die Feuilletons von morgen.
Arbeit ist scheiße, titelt die Wochenzeitung Der Freitag. Allerdings meint Rachel Segi gar nicht die echte Arbeit, sondern die im Stream. Von psychologischer Folter bis zu Fäkalien im Koffer. Warum sind Arbeitsplätze in Serien so toxisch? Als Beispiel führt sie die folgende britische fiktionale Schufterei an. In Krimiserien wie Blue Lights schieben Polizeibeamte eine aufreibende Schicht nach der anderen, während britische Krankenhausserien wie Breathtaking eine noch härtere Variante des öffentlichen Dienstes zeigen, wenn sie von den furchtbaren Erfahrungen von Mitarbeitern des Nationalen Gesundheitsdienstes in der Pandemie erzählen. Auch wenn man bei Startups, in der Restaurantwelt von Chicago oder als Autorin für eine Komikerin arbeitet, Spaß macht das in Serie alles nicht. Warum das so sein könnte, verrät uns die Autorin leider nicht. Und so gehen wir hier einfach unserer geschätzten Arbeit nach, zu der es gehört, einmal in der Woche die Zeit zu lesen, wo der Schriftsteller Clemens Setz den folgenden Satz raushaut: Elon Musk ist das Kontextbällebad unseres Zeitalters. Während wir versuchen, uns genau das bildlich vorzustellen, überfliegen wir nebenbei die Herleitung dieses Satzes. Der überwiegende Teil der online stattfindenden Kommunikation zwischen uns gewöhnlichen Menschen besteht bekanntlich in der fortwährenden kulturgeschichtlichen Einordnung des Verhaltens von Elon Musk. Dann erklärt Setz den neuesten Roboter des Elon Musk, der, wenn wir das richtig verstehen, für uns zukünftig Eier kochen, mit dem Hund Gassi gehen und Kinderzimmer aufräumen soll. Da das dann ja geregelt scheint, lesen wir schnell noch das Interview in der Zeit mit Sabine Döring, die vor kurzem von ihrer Tätigkeit als Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung entbunden wurde, weil sie angeblich prüfen ließ, ob man Fördergelder für kritische Forscherinnen und Forscher kürzen könne. Ihre direkteste Antwort im Gespräch mit Lars Weißbrot lautet: Ich bin, wie Sie wissen, zur Verschwiegenheit verpflichtet und kann daher lediglich auf die offiziellen Verlautbarungen des Ministeriums verweisen. Und weiter, gegen diese Entscheidung des Ministeriums gehe ich jetzt juristisch vor. Verschwiegenheit ist natürlich eine ungünstige Voraussetzung für ein Interview. Dadurch muss ständig abstrahiert werden und wir blättern lieber rüber in die Süddeutsche Zeitung, wo uns Gerhard Matzig noch einmal erinnert: Nun sind wir hier im Feuilleton, das ein früherer Chefredakteur einst als Ressort für Geschwätz bezeichnete. Leider verrät Matzig nicht, welcher Chefredakteur das äußerte, vielleicht weil das dann ja auch schon wieder ein Skript für eine Serie hergeben würde. Gemobbt im Feuilleton der SZ. Allerdings steht es weiter nicht gut um die hiesige Serie und den Film, wie wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. In Deutschland ist die finanzielle Förderung für Filme oft erheblich, doch fehlt ihnen ein strukturierter und effektiver Marketingansatz, erklärt Konrad Heberling, der mal Kommunikationschef bei RTL 2 war und heute Marketing an der Filmuniversität in Potsdam lehrt. Seine These lautet: In einer hyperfragmentierten Filmwelt mit ebenso fragmentiertem Publikum sind innovative Ansätze in der Filmvermarktung unabdingbar. Influencer spielen eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Erreichung der Generation Z. Also nicht der Inhalt, das Marketing ist das Problem des deutschen Films. Überprüfen wir das doch einmal an einem konkreten Beispiel. Die Taz bespricht den Film Führer und Verführer, in dem hinter die Kulissen der Macht im Nationalsozialismus geblickt werden soll, mit einem hochgelobten Robert Stadelober als Josef Goebbels. Ein Film gegen die Verführung ist dieser Film gewiss nicht. Er trägt mehr zur Verwirrung als zum historischen Durchblick bei, lautet das Kritikerurteil von Klaus Hillenbrand. Ob da die Influencer vom Marketing noch irgendetwas retten könnten?
Gregor Sander hat für uns die Zeitungen von morgen gelesen und das war's für heute bei Fazit. Mein Name ist André Mumort, schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.